Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Dann hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 190. Heute mit Markus.
Hello again.
Und mit Leadname.
Bitcoins.
Und mit meiner einer, Frederike.
Was?
Was?
Wo ist denn der meiner einer Ingo hin?
Ja, na, ich bin Ingo, ja, und ich wollte aber noch das mit dem Sturm und ach, egal. Heißt er nicht Frederike? Der heißt doch so, oder? Irgendwie sowas.
Das passiert doch erst jetzt gerade.
Na du, das ist größtenteils schon vorbei. Da kann ich gleich mal meinen ersten Pick anbringen, windy.com.
Friederike.
Wie ist Friederike?
Ja, F-R-I-E und der Rike.
Friederike, okay. Also nicht Frederike, Friederike. Okay, Interessant. Also hier ist gerade ziemlich windig. Also gerade da hier in der Nähe von Berlin. Und bei euch da ist schon vorbei sozusagen.
Ja,
ich bin gerade noch so nach Hause gekommen und war irgendwie komisch. Komisch. Gerade knapp. Aber windy.com. Also da sieht man sehr schön, wie es gerade wo, wie der Wind da so, habe ich heute, ist mir auf Twitter irgendwo entgegengeflogen gekommen. Also wer schon mal immer sehen wollte, wo gerade das, wie der Wind von A nach B und so und in welchem Kreis
sehr schick
sich
gemacht.
Dreht. Genau, da kann man so reinzoomen. Und da sieht man, hat man da so Farben.
Mit vielleicht erstmal so grundsätzlich eine Webseite mit einer Europakarte, wo man dann so eine Wetterkarte mit den Windströmungen aufgezeichnet bekommt.
Da sieht man, wie stark windig es gerade wo ist. Ganz lustig.
Man glaubt es gar nicht, aber so Karten und so, wenn man da rauszoomt, dann sieht man nicht nur Europa, da sieht man die ganze Welt.
Echt, da sieht man die ganze Welt.
Erstaunlich, diese Technologie.
Ist ja furchtbar. Stimmt, man sieht die ganze Welt. Und wenn man noch weiter rauszoomt, nee, weiter geht nicht. Ja, über den Meeren ist ziemlich, geht ziemlich hart her, aber da wohnen halt auch nicht so viele Leute.
Ja, da unten vor der ägyptischen Küste ist gerade auch ordentliches Surfwetter, würde ich mal sagen.
Jo, sieht so aus. Okay, also da könnt ihr vielleicht mal draufgehen, gucken, falls ihr es nicht auch schon entdeckt habt, kann man da sehen, wie die Windströmungen gerade sind und wo man sich gerade besser anziehen sollte oder vielleicht auch nicht rausgehen sollte. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr alle gut und heil angekommen seid und falls ihr irgendwo stecken geblieben seid, dass ihr hoffentlich irgendwie eine Unterkunft habt und es dann nächsten Tag schafft. Ich muss ja morgen auch noch weit fahren. Ich bin mal gespannt, ob ich da ankomme oder nicht, weil die Züge sind ja dann logischerweise, wenn sie heute nicht gefahren sind, nicht an der Stelle, damit sie morgen wieder richtig abfahren können. Das heißt also, die Strecken werden wahrscheinlich nicht so gefahren wie sonst üblich. Na, ich bin mal gespannt, ob das morgen alles so klappt. Ja, also, das war der Sturm, der gerade über uns hinwegzieht und den ihr hoffentlich irgendwie überstanden habt. Kommen wir zu Blast from the Past. Genau. Leadname, du wolltest noch was zu Spectre und Meltdown sagen.
Genau, diese drei CVEs, wo wir letzte Woche ausführlicher vor zwei Wochen ausführlich darüber geredet haben. Es gibt da, ich fand den ganz nett von Golem, so ein bisschen so einen Überblick, wo man so ein bisschen schauen kann, was man machen sollte und was es alles so an Tools gibt, wo man schauen kann, ob man es bekommt. Intel hat ja in der Zwischenzeit auch Microcode-Updates rausgebracht, die dann aber irgendwie auch ein bisschen kaputt gewesen sind teilweise und zu Problemen geführt haben. Ich glaube, das wird sich noch so ein bisschen entwickeln, bis das überall wirklich gefixt ist. Aber so als allgemeines Ding, schaut mal, ob eure Operating Systems Updates schon haben, ob die auch eingespielt wurden, ob die funktionieren. Ist immer noch aktuell. CPUs sind immer noch kaputt. Und daran wird sich in
wird
den nächsten
nichts ändern, ja.
5 Jahren vermutlich auch nicht viel ändern.
Nee, also.
Bis die eine neue Architektur bauen, die das dann vielleicht mitigiert. Oder nicht mehr hat.
Genau, ich habe dann noch hier den Link von Heise zu dem Kernel-Log mit reingepackt. Da sieht man, wie das dann im kommenden Linux-Kernel 4.15 so behandelt wird. Ganz interessant zu lesen. Also ich meine, sie haben ja teilweise haben sie Sachen ja auch zurückportiert und schon in den 14er und sowas gebracht und auch in anderen LTS-Kernels. Aber wie, was sie jetzt noch umgebaut haben und wie es dann halt mal so funktionieren soll und was schon gepatcht ist, also gegen Meltdown ja, gegen Spectre, welcher Teil? Ich glaube gegen 1 oder gegen 2, einen von den beiden ist gepatcht, gegen den anderen noch nicht und so. Könnt ihr euch mal durchlesen. Ist da auch ganz, ganz interessant. Ja.
Das zweite, was ich hier noch gerade habe, ist, how does Bundler work anyway? Ich habe das letzte Mal wohl den Blogpost dazu gepickt und anscheinend gesagt, ja, man irgendwie, da gibt es wohl auch das Video, aber findet man nicht, oder? Anscheinend sollte man wohl einfach nur danach googeln und dann findet man es auch.
Woho, no shit, Sherlock.
hab ich natürlich nicht gemacht, hat mich ein Hörer drauf aufmerksam gemacht, dass es dieses Video relativ einfach zu finden gibt. Falls ihr also lieber solche Dinge irgendwie beim Arbeiten im Hintergrund hört oder so, gibt es hier einen Talk. Den habe ich mir dann auch nochmal angeschaut und das ist halt bequemer als selber zu lesen, weil man ist ja faul. Und der nette Herr, dessen Name ich jetzt natürlich gerade nicht bereit habe, weil ich ihn vergessen habe, André Akko, präsentiert auch ganz okay. Also jetzt kein unangenehmer Präsentator. Lässt sich also gut wegschauen. Naja, auf jeden Fall dachte ich, wenn ich jetzt schon darauf hingewiesen werde, verlinke ich da hier das Video gleich nochmal. Vielleicht finde ich es dann auch.
Wenn du es mal selber.
Ich kann ja selber kein Google benutzen, also. Ja. Ist ja auch schwierig.
Ja, das ist total schwierig.
Man muss ja auch einfach delegieren können. Das ist schon in Ordnung.
Genau, deswegen machen wir ja die Sendung hier. Deswegen haben wir ja euch. Wenn wir wieder nicht Feder verpeilt sind, total, dann könnt ihr uns hoffentlich helfen. Ihr habt letzte Woche über Notebooks und CES so ein bisschen geredet, oder wie? Und da kam jetzt noch eins, oder warum ist der nächste Link da? Also es geht um das ThinkPad X1 Carbon.
Wir hatten Generation. Über die XPS geredet, damals.
Ja, genau, das schon klar. Und deswegen frage ich jetzt, warum es jetzt ums ThinkPad X1 Carbon geht. Und das Lustige ist, ich habe den Link gesehen, den Leadname reingepackt hat. Und ich habe den ganzen Tag über, habe ich nämlich auch drüber überlegt, ob ich mir statt des XPS, weil das ja jetzt keine richtigen Schnittstellen mehr hat, mir was anderes hole. Und der eine Kollege hat das vorgeschlagen. Und ich überlege gerade ganz hart, ob ich jetzt vielleicht das erste Mal in meinem Leben einen Lenovo mehr hole. Und da wäre dieses X1 Carbon ganz, ganz nett, weil es wiegt nicht viel, auch nur so 1,2 Kilo. Es ist ein 14-Zöller und es hat auch die Möglichkeit, eine LTE-Karte, also kannst du eine SIM-Karte hinten reinstecken und es hat eine LTE-Karte mit verbaut, die wohl auch unter Linux funktioniert. Also ich habe mal aus dem Arch Linux Wiki den Link zu dem Notebook gepackt und bis auf der Fingerprint-Sensor, der mich jetzt nicht so wirklich interessiert, soll wohl alles funktionieren. Und dementsprechend überlege ich gerade, ob ich mir so eins hole. Ich weiß halt nicht, wie laut und warm die immer werden. Juje, bist du auch immer so einer, der hustet, während alles ruhig ist oder auch nicht ruhig ist?
Entschuldigung.
Keine Mute-Taste.
Ja. Also X1 Carbon.
Genau, ich hab das gepickt, weil wir das letzte Mal über das Dell gejammert haben und dann habe ich das gesehen und gedacht, ja, das geht halt so in die gleiche Richtung, es kostet genau. Zwar ein bisschen mehr als die Dell-Dinge, aber es ist halt so in der gleichen Liga von Leistungen, Specs und so und Größe, Gewicht. Kommt aber halt im Gegensatz zum zum Dell halt mit ein bisschen mehr Schnittstellen.
Ja, aber auch so, so völlig absurde Schnittstellen wie ein Mini Ethernet, wo du dir denkst, was zum Teufel, wer hat wen geritten, dass, also ich meine, entweder mache ich sowas dann wirklich per USB oder ist es, also die Schnittstelle soll mir mal wirklich jemand erklären, das ist total bescheuert, weil du machst sie nicht, du trägst nicht dafür extra noch so ein, weiß ich nicht, so ein Dingsnupsi, Stecknupsi Adapter mit dir rum, dann nimmt man doch lieber einen USB Nupsi, der, weiß ich nicht, drei USB eingebaut hat und den und das Ethernet oder sowas. Keine Ahnung. Aber das fand ich ein bisschen strange.
Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, aber
ja, da hätte man auch was Sinnvolleres anderes reintun können an die Stelle. Zum Beispiel noch einen komplett großen SD-Card-Reader hat der, glaube ich, auch nicht. Der hat nur Micro-SD. Genau, also du kannst die SIM-Card und die Micro-SD irgendwie hinten so reinschieben, habe ich gesehen. Falls das einer von euch Hörern da draußen hat und irgendwas dazu sagen kann, wie die Wärmeentwicklung ist und wie laut das Ding eventuell röhrt oder nicht röhrt, wäre ich happy, das in den Kommentaren zu lesen. Weil, wie gesagt, ganz völlig lustig, ich habe mich jetzt die letzten ein, zwei Tage damit beschäftigt, ob ich mir den hole statt dem Dell XPS. Und ja, also wenn da jemand irgendwelche Insights hat, wäre sehr willkommen.
Genau, ich bleibe jetzt einfach bei meinem Dell und bin happy, weil da habe ich noch alle Anschlüsse und ich kann meine SD-Karte noch reinstecken und fertig.
ja.
Tja.
Ja, aber also bei dem hier, bei diesem X1 Carbon, bei diesem Lenovo ist schon, also diese LTE-Sache macht mich ein bisschen an irgendwie.
Ja, das ist schon ein ganz nettes Feature.
Ja.
Wobei ich persönlich das jetzt vermutlich nicht so häufig benutzen würde, aber es ist halt schon geil, wenn du das Ding halt einfach aufklappst und es hat Internet.
Ja.
Wenn du das irgendwie.
Ich hatte das früher in meinem Dell Latitude vor, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren oder so. Und habe das schon öfter benutzt, musst du nicht erst mit dem Handy pairen und so, oder, sondern kannst einfach sagen, hier klick Internet, gut ist.
Ich genieße das auf dem Tablet sehr und mittlerweile glaube ich auch, dass es auf dem Laptop einfach sehr genial ist, wenn man viel unterwegs ist. Ja. Das, was mich da so ein bisschen zurückhalten lässt, ob ich das wirklich haben wollen würde, ist, dass so ein passender Vertrag dazu, irgendwie so 50 Gigabyte Volumen, dass die doch recht teuer sind in Deutschland.
Ja.
Weil wenn ich das sehe, wenn ich denn mal dann Teaser auf so einer Bahnfahrt und mich nicht mit diesem geschnittenen Netzwerk im ICE begnüge, wenn ich dann sehe, wie schnell mein Volumen tatsächlich weg ist, weil dann macht man halt alles so wie immer und dann saugt's kräftig an der Leitung. Dann kriege ich schon ein bisschen Bedenken, wie clever das wäre, sowas permanent im Laptop zu haben.
Ja, es ist halt schade, weil das in anderen europäischen Ländern ist das ja bezahlbar, bloß in Deutschland halt nicht. Ja. Schweiz weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch. Aber weiß ich nicht, wenn du in Finnland wärst oder so, wäre das alles kein Problem. Da.
Schweiz ist teilweise schon sogar noch besser als Deutschland. Also die Preise sind schon hoch, aber du kriegst auch im Paket dann mehr. Und jetzt, wie ich die Tage, ich kriege ja immer noch so Werbemails von meinem früheren Anbieter und da sind so die All-Inclusive-Tarife sind mittlerweile schon denen in Deutschland überlegen.
Also es ist teuer, aber man bekommt es, wenn man es haben will und dann. Wenn man bereit ist, ein bisschen Geld zu investieren pro Monat, dann bekommt man das auch. Was es halt leider auch nicht so gibt, sind diese Prepaid 10 Gigabyte Traffic Datenverträge oder so. Das habe ich irgendwie auch nie gefunden. Das fände ich halt für so Kram halt immer ganz lustig, wenn du dir halt einfach eine SIM-Karte holst, dir für ein paar Franken irgendwie so ein paar Gigabyte Traffic draufladen könntest und das dann irgendwie verrotzen könntest. Aber das gibt's irgendwie nicht. Aber wenn du jetzt bereit bist, irgendwie monatlich Geld für hinzulegen, du zu einer Swisscom gehst oder so und sagst, ja, ist es mir jetzt halt wert, hier so viel Geld auszugeben, dann bekommt man da schon ganz
ordentliche Verträge. Ja, aber selbst wenn du in Deutschland irgendwie 30, 40 Euro ausgibst, kriegst du ja auch nur, weiß ich nicht, 5 Gigabyte oder so. Das ist ja, okay, wenn du zu O2 gehst, dann vielleicht besser, aber dafür hast du halt ein scheiß Netz.
Hast du genau
das. Das.
Ja, deswegen, ich habe Telekom, ich habe halt fast überall LTE, aber dafür lassen sie sich auch die Bits vergolden irgendwie. Und das ist halt ziemlich assi. Ja. Gut. Kommen wir zum Untoten der Woche, oder?
Untoten der Woche, genau. Und zwar Ubuntu 17.10. Ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt. Ich weiß auch gar nicht, wie wir drüber geredet haben oder nicht. Aber Canonical hat ja Ubuntu 17.10 schon von Weilchen halt rausgebracht, weil 17.10 ist ja so.
10, also Oktober so.
So Oktober rum. Und dann haben sie gemerkt, whoopsie, wenn man diese Dinger auf gewissen aktuellen Lenovo-Netbooks installiert, dann hat das wohl das UEFI-BIOS so beschädigt, dass man die Geräte einschicken musste oder im Prinzip aufschrauben und irgendwie so ein JTAG dranlöten und die neu flashen. Ja. Und jetzt haben sie den Fehler wohl behoben und jetzt gibt es neue Install-Images für Ubuntu 17.10 und genau, und 13. Januar läuft Support für 17.4 aus. Also das war jetzt auch schon vor Tagen.
Ja. Da gut, bald kommt, wird ja wahrscheinlich die 18.4 dann rauskommen. Das wird ja wieder eine LTS-Variante, also.
Genau.
Ja. Wartet man vielleicht noch auf die dann eher.
Das wäre eine Möglichkeit. Wobei, wenn man halt jetzt irgendwie 17.4 hat, fährt man aktuell ein OS, was keine Updates mehr bekommt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch keine Sicherheitsupdates mehr, gar nichts mehr. Was halt schon eher nicht so geil ist. Gerade so in Anbetracht Spectre Meltdown und so. Ich glaube, die Patches kommen alle nicht mehr in 17.4 rein. Aber gut, wenn man Sicherheit durch Ignoranz lebt, dann
genau.
Geht das klar.
Aha, dann schaltet man einfach seine
alles Technologie für die aus. Performance, alles für die Performance, also nicht patchen.
Da kann man sein Ubuntu 10.10 oder so schon nochmal 3 weitere Jahre betreiben.
Ja,
das ist dann Meltdown
schneller als der ganze Rest.
Genau, da ist dann Meltdown und Spectre auch das kleinste Problem.
Ja.
Alles nicht so.
Apropos Ubuntu, die Stadt Barcelona überlegt vielleicht auf Ubuntu umzusteigen. Sie steigen auf jeden Fall jetzt schon mal auf Firefox und OpenOffice, WTF OpenOffice, um. Ja, ich meine.
Das wären Untote statt, der Woche.
Ich mein, Verwaltungen sind ja nicht so schnell, die haben wahrscheinlich noch nicht begriffen, dass es schon seit längerem was Neueres gibt, nennt sich LibreOffice. Apropos LibreOffice kam in der Version 6 raus. Ich weiß zwar nicht, was besser ist, warum es jetzt besser ist, dass es Version 6 ist, aber es kam so auf meine Festplatte geflogen und es sagt jetzt fröhlich, dass es 6 ist. So, ja, gut.
Das ist hab schön.
Ist jetzt 6.0.0.1, ist bei mir gerade drauf. Sagt es. Ist bestimmt viel besser als vorher. Ich weiß bloß nicht, was besser ist. Ich hab's
alles.
Ich fand's nur toll, dass es einfach. Man freut sich ja immer, wenn man neue Software hat, ne?
Das
ist so. Da denkt man, ein neues OpenOffice, ein neues LibreOffice, ein neues OpenOffice vielleicht auch. Naja, auf jeden Fall Stadtverwaltungen und die Stadt Barcelona, der halt bei den Katalanen, die da so immer aussteigen wollen aus diesem Spanien, die steigen auf jeden Fall um auf Firefox, OpenOffice und zur E-Mail-Infrastruktur wollen sie OpenExchange benutzen. OpenExchange setzt ja auf Dovecot auf und ist ein kommerzielles Produkt, was halt im Hintergrund aber ziemlich viel Open Source verwendet. Genau. Und vielleicht zumindest testen sie es, steigen sie auch auf Ubuntu um und wollen den größten Teil ihres IT-Haushaltes dafür ausgeben, halt Lizenzen oder wenn Software entwickelt wird, dass die Lizenzen dann halt frei sind. Und das ist doch schon cool. Ja, also vielleicht können alle die Leute, die da gerade in München ihre Jobs verloren haben, dann jetzt mal an die Sonne und neue Jobs in Barcelona finden. Das ist bestimmt schön da.
Ja, ist das, gibt es da eine Verbindung zu der Initiative Public Code, Public Money, Public Code?
Ja, genau. Ja, da haben sie sich angeschlossen, genau.
Cool, aber das ist nicht dadurch bewirkt, also nicht durch den Wind, den die Initiative gemacht hat, hat sich da, so rum kann man es nicht sehen, oder?
Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Was ist denn Public Money, Public Code? Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen.
Public Money, Public Code haben wir, glaube ich, auch schon mal gepickt. Bin ich mir relativ sicher. Das ist eine Initiative, wo es darum geht, dass politisch darauf aufmerksam gemacht werden soll, dass wenn Software eingekauft wird und insbesondere wenn das Software, wenn sie individuell entwickelt wird für Verwaltungen, dass es mit Steuergeldern passiert, also mit unser aller Geld. Und es deswegen ein immenses öffentliches Interesse daran gibt, dass der Code, der da entsteht, Open Source Code ist und sogar noch einen Schritt weiter gegangen wird und die Verwaltungen sich Mühe dafür geben, dass dieser Code in anderen Verwaltungen eingesetzt werden kann, sodass nicht jedes Katasteramt zum Beispiel sich eine eigene Liegenschaft, nicht Liegenschaft, sondern Grundstücksverwaltung, Kataster ist ja diese, wie die Grundstücke in Städten und Gemeinden durchnummeriert werden und verwaltet werden, dass nicht jeder seine eigene Lösung dafür stricken lässt, sondern dass dann vielleicht dieses Erkenntnis kommt, aha, wir haben alle ähnliche Probleme, klar, haben wir alle Spezialfälle und, aber man kann da trotzdem was zusammenschmeißen und letztendlich günstiger für den Steuerzahler eine bessere Lösung bauen. Ja. Und diese Aufmerksamkeit will diese Initiative eben massiv steigern, massiv voranbringen, so dass die entsprechenden Entscheider politisch den Druck spüren, dass sie eben nicht mehr einfach dem lieben Berater im blauen Anzug oder von IBM oder von Microsoft einfach Ja und Amen sagen und eine Blaupause geben, sondern da durchaus auch noch wahrnehmen, dass sie einen öffentlichen Auftrag und ein öffentliches Interesse haben.
Ja, eine gute Initiative, ja. Klingt sehr gut. Also die Stadt Barcelona hat sich da angeschlossen. Ob das jetzt mit dadurch beeinflusst wurde oder ob die Pläne schon länger da waren, kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber wenn, dann wäre das natürlich ein Erfolg für die Initiative, also ganz klar. Ja, aber vielleicht hat es zumindest den einen oder anderen Stadtpolitiker noch umgestimmt, möglich.
Genau, es gibt einen offenen Brief, den man unterzeichnen kann. Das ist, ich habe es auch nochmal verlinkt in den Shownotes, das lohnt sich auf jeden Fall.
Gut. Ja, dann weiter bei den News. Wo sind wir? Haben wir
bei
die
Security Quiz. Ein Security Quiz. Und zwar hat die Polizei in Taiwan, die haben so ein Security Quiz gemacht und dann konnte dann haben sie USB-Sticks als Preise verteilt. Und ja, da war dann halt Malware drauf. Naja, ups.
Naja, ich meine, das war nicht Teil vom Quiz. Also
ich hab's nicht so ganz verstanden, aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das eigentlich nicht unbedingt die Idee, ne?
Okay. Und, aber ich meine, das wäre ja dann cool. So, nach dem Motto, wir verteilen die hier. Ja, wenn ihr die einfach reinsteckt bei euch im Rechner, ohne zu checken. Ich meine, wir haben ja gerade Security gemacht. Dann seid ihr halt auch schon ein bisschen selber schuld.
Ja, schon.
Fände ich
schon so ein bisschen,
irgendwie,
ja.
Okay, wenn man das von der Warte aussieht.
Ja. Klingt zumindest ganz lustig. ja, ist passiert, habe ich gelesen, fand ich recht lustig.
Ja, ist toll. Super.
Ja, sollte man vielleicht allgemein machen, gerade bei so Security Quizzes, weil solche USB-Sticks, die du irgendwie... Diese Werbe-USB-Sticks, ne, die du so bekommst, die sind halt echt. Nachdem man gesehen hat, wie einfach man irgendwie das ganze System über USB übernehmen kann, ist das halt echt so ein bisschen kriminell, wenn man sich sowas einfach in den Computer steckt, glaube ich.
Ja, also steckt nichts in eure USB-Ports, benutzt nur noch Wireless.
Genau. Oder USB-Kondome.
Ja.
Für USB-Sticks.
Falls ihr jemanden laden lassen wollt und sicher sein wollt, dass derjenige dabei nicht euren Rechner kapert.
Genau. Für Strom funktioniert das ganz gut. Wenn man dann Daten haben will, ist ein bisschen, naja.
Dann macht man eine Firewall einbauen in das USB, in den USB-Kondom.
Wissen schon. Ja, genau. Kommen wir zu anderen Dingen, die super kaputt sind. Habt ihr solche Western Digital MyCloud Drive Dinger zu Hause?
Ja, ich habe sowas, aber ich habe nie die Cloud-Funktion aktiviert.
Ich hab das letzte Woche bei jemandem aufgesetzt und wir haben auch nicht die Cloud aktiviert, weil ich gesagt habe, kann man schon machen, ja, dann kommst du halt auf deine Daten auch von entfernt, das ist bestimmt total super, ist aber so, dass dann irgendjemand auch Zugriff auf dein System hat und dann haben wir es nicht gemacht. Ich habe gesagt, wir können dir dann mal eine VPN-Verbindung bauen, heute schaffe ich das leider nicht mehr, das muss ich dann noch machen, aber dann bin ich ja froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil was ist denn kaputt gegangen oder was,
naja,
was machen die?
Es gibt da so ein paar Affected Models, also irgendwie so MyCloud Gen 2, MyCloud X2, MyCloud X2 Ultra, MyCloud PR 2000 und 2100, bla bla bla. Es gibt da ziemlich viele, die sie da auflisten. Und
okay.
Die haben einerseits haben die einen fixen Username mit Passwort, der immer funktioniert.
Ja.
Für Shell und so.
Oh, und gut.
Ja, wenn man die Dinge mal routen will und irgendwie Bitcoin Mining drauf installieren will oder so. Und das Problem ist, in den 6 Monaten zwischen der Zeit, wo der Typ das reported hat,
ist halt
nichts passiert und ich glaube irgendwie, weil das dann halt so öffentlich war, haben sie sich dann bei Western Digital doch mal hingesetzt und ein Update gemacht. Und also ich würde da dann vielleicht mal schauen, ob es ein Update gibt. Und im Artikel, wo ich verlinkt habe, gibt es da ein Usernamen und ein Passwort, das man mal ausprobieren kann, ob man affected ist. Und was hier steht, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt die Cloud-Funktion nicht angeschalten. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, aber offensichtlich kann man über HTML irgendwie Images und Iframes, kann man da irgendwie solche Tags reinbauen und die machen dann Requests. Weil sie in deinem Netzwerk ja trotzdem irgendwie vermutlich verfügbar sind. Also ich nehme mal an, man kann die nicht so runterkonfigurieren, dass da irgendwie nur ein iSCSI oder nur ein Samba draufläuft oder so. Nehme ich jetzt mal an. Ja. Auf jeden Fall hat mich das wieder mal bestärkt in meiner Annahme, dass man solche Dinge vielleicht, wenn man die einigermaßen in ordentlich haben
selber will, machen will mit ButterFS, genau, ja. Hast
genau, recht. Genau, mit ButterFS. Unbedingt ButterFS nehmen, ne? Das ist das Wichtigste dabei.
Ja.
Nee, aber halt so ein richtiger Server mit einem richtigen OS, wo dann halt so scheiß einfach irgendwie nicht fixe Username-Passwörter hat und so.
Weil und es halt wenn das so wäre, wärst du selber schuld dann. Dann kannst du dir einfach selber in den Arsch treten.
Genau.
Dass du das Passwort scheiße gewählt hast.
Da bist du dann halt echt selber schuld. Aber das ist dann auch okay, ne?
Ja.
Wenn man dann das selber baut, selber schuld.
Genau.
Aber ich verstehe natürlich schon, dass nicht irgendwie man nicht von jedem erwarten kann, dass er sich sowas selber baut. Aber naja. Wenn ihr das selber bauen könnt und die Zeit habt, ist das vermutlich die sichere Alternative, als sich auf irgendwie diese komischen Devices. Sobald ihr ein ordentliches OS installieren könnt, ist das einfach ein bisschen mehr durchdacht, habe ich das Gefühl, als diese Western Digitals der Welt, die irgendwie sagen, oh ja, und dann bauen wir hier noch ein Debug-Passwort ein und ja, ist ja alles nicht so schlimm.
Ja, und dann vergessen wir es auszuschalten.
Ja, genau. Und aus Usability-Gründen kannst du das von überall im Internet erreichen und wir machen dir...
Ja, total praktisch.
Genau, und wir bieten dir da gleich irgendwie so ein Reverse-DNS-Krams an und so, damit du von überall drauf kommst, weil...
Genau. Und wir auch.
Und wir auch und jeder, der nur 5 Minuten Zeit investiert.
Nicht mal. Ich meine, das sind noch weniger als 5 Minuten.
Ja, jetzt, du musst
wenn
ja...
Wenn das Passwort auf ist. Naja, gut.
Muss ja irgendwie
ja,
Namen schön. Finden. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr solche Dinge habt, vielleicht gibt's Updates, vielleicht nicht. Wenn nicht, ja. Naja, dann solltet ihr sie vielleicht ausstecken oder so. Weiß ich auch nicht so genau. Oder halt einfach ignorieren und hoffen, dass nichts passiert.
Sicherheit durch Ignoranz, genau. Einfach. So wichtige Daten werdet ihr schon nichts haben. Ihr habt da auch nichts zu verbergen, hoffentlich. Von daher ist es ja auch kein Problem, wenn eure Daten alle im Internet abrufbar sind. Da hat man auch gleichzeitig noch so ein Backup. Vielleicht ist aber auch blöd, weil jemand eure Daten löscht. Also das ist so ein bisschen ambivalent sozusagen. Aber es ist bestimmt total gut.
Ja.
In jedem Fall.
Sehr schön. Ja.
Man könnte da noch verbessern, dass besser transparent gemacht wird, wo die Backups so liegen. Also weil ich würde da schon zwischendurch gerne darauf zurückgreifen.
Du weißt, im Zweifel immer bei der NSA anrufen und fragen, habt ihr noch meine
Bilder? Ja, gibt's da eine Telefonnummer? Ich habe da mal gesucht. Ich habe keine.
Also nicht gefunden.
Ja. Gibt's bestimmt. Findet man bestimmt.
Wenn ich rufe Barack Obama an und sagst, das soll ich durchstellen oder so.
Können Sie mich mal verbinden? Ich suche dann Backup.
Genau. Dann twitterst du ihn an und sagst, komm hier mal, hilf mir mal. Macht er bestimmt.
Das ist gut.
Ja. Das nächste hat mich ein bisschen gewundert.
Ja.
Piwik heißt jetzt irgendwie anders.
Warum?
Ja genau. Das geht
korrekt.
Das, da warum? Kam
Mail. Ja.
Ja.
Da kam so eine Mail, wir heißen jetzt anders, sonst bleibt alles gleich. Aha. Okay. Ja, heißt jetzt Japanisch für Ehrlichkeit. Gut. Und nu? Und warum? Hä? Say what?
Die haben einen neuen Marketing-Guru an Bord.
Genau. Piwik heißt jetzt, wie heißt es? Matomo. Nehme ich jetzt
Gesundheit.
Mal. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ich hoffe es jetzt mal. Naja, habe ich auch Mail bekommen. So, ja, heißt jetzt anders. Verstehe ich ehrlich gesagt echt auch nicht, weil Piwik war halt so ein Begriff, ne?
Ja.
Den man gekannt hat. Und wenn du jetzt zu jemandem rennst und sagst, ja, schau dir mal
das Matomo
an. So, hä? Ja, weiß ich irgendwie nicht so ganz, ob das wirklich so ein smarter Move war, das Ding jetzt umzubenennen, nur weil es irgendwie ein bisschen besser mit ihrer Marketingstrategie aligned ist.
Man könnte sich da was zurechtspinnen. Und zwar kommt ja in Deutschland diese neue Datenschutzgrundverordnung, mit der sich alle, die irgendwelche Server-Systeme betreiben, auseinandersetzen sollten. Und Matomo mit der Version 4 soll es ja umbenannt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier überfliegen sagt gerade schon vorher. Aber man kann ja einfach sich einfach merken, Piwik war nicht Datenschutzgrundverordnung kompatibel, Matomo ist es.
Ja, und es müssen jetzt natürlich alle... kurzzeitig funktioniert Matomo wahrscheinlich total gut, ja, weil irgendwie, es heißt jetzt anders und damit sind die ganzen Adblocker und Co. noch nicht drauf eingerichtet. Zumindest ganz kurz, ja, ganz kurz. Also wer jetzt schon ganz schnell umgestiegen ist, hat jetzt vielleicht für eine halbe Woche besseres Tracking oder so. Keine Ahnung.
Und danach
ja,
hat
aber
man für 2-3 Jahre schlechtere Brand Recognition, weil niemand mehr weiß, was das überhaupt war.
Na, Ryder heißt jetzt Twix. Oder?
Das
also, die haben es geschafft. Ja, aber guck, die haben es geschafft, ja. Selbst heute weiß man noch, Ryder heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts.
Ja, ja, nach wie vielen Jahren?
Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich zu vielen.
Und was das wirklich wert? Schmeckt der Schokoriegel jetzt besser oder schlechter, ob er Ryder oder Twix heißt? Ich denke nicht, dass das einen Einfluss hat. Aber naja, soll sie machen. Genau, heißt jetzt anders. habe ich mir auch Mail bekommen, gedacht, hä, geupdatet gesehen, ja, okay, na dann. Wenn sie Spaß dran haben, sollen sie halt. Genau. Dann sind wir schon bei Lesefu. Ich habe was gelesen. What really happened with Vista, an insider retrospective?
Warum? Das ist auch so. Warum liest man das? So interessant kann es nicht gewesen sein.
Doch. Doch, war ganz interessant. Ich arbeite ja auch bei so einer größeren Firma und so. Und ja, es sind halt so die klassischen. Also, ich hab's leider schon wieder vergessen, weil es auch schon ein bisschen her, seit ich das gelesen habe, wo, in welcher Position bei Windows er jetzt genau war. Er hat auf jeden Fall auch so ein bisschen mehrere Stellen in, also über mehrere Jahre da gearbeitet und hat auch mehrere Positionen inne gehabt. Und er spricht da halt ein bisschen drüber, wie schwer das war und wie schwierig das ist, halt mit so großen Teams Software halt zu entwickeln. Das ist also jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt halt ein Windows ist oder sonst irgendwas. Wenn du halt irgendwie so eine erfolgreiche Software hast, ist das halt echt schwierig. Und ich finde, Microsoft gibt sich da eigentlich auch echt Mühe. Und er spricht da halt auch drüber, dass beispielsweise die Features für ein neues OS, also bis ein neues OS rauskommt, geht so irgendwie im Schnitt sowas um die 3, 3,5 Jahre oder so. Und die Features werden halt im Prinzip ungefähr so im ersten halben Jahr oder so, werden im Prinzip alle Features gebaut. Und der Rest der Zeit geht dann halt drauf für Testing, Backwards Compatibility, bla 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 bla. Für halt den ganzen Kram rundherum. Das heißt, dementsprechend, wenn du halt vor 3 Jahren dein Feature geplant hast, das ist halt vielleicht in 3 Jahren gar nicht mehr aktuell. Und die wissen das bei Windows halt schon auch, dass gewisse Dinge, die halt drin sind, gar nicht mehr aktuell sind, aber sie haben halt im Prinzip keine Chance mehr, was dagegen zu machen. Und ich finde es einfach so einen sehr interessanten Einblick halt in eine große Firma und was da halt alles schief geht oder halt einfach nicht funktioniert, weil die in so einem Scale operieren, das halt einfach schwierig ist. Auch beispielsweise, da ist halt so ein Beispiel drin, dass sie den Kernel ein bisschen umbauen wollten, so dass man nicht einfach In-Memory Strukturen überschreiben kann. Früher war das halt einfach so ein Ding und gerade so Antiviren-Softwares und so haben sich halt einfach irgendwelche In-Memory-Strukturen überschrieben. Einfach so, weil sie das für irgendwelchen Kram gebraucht haben. Und sie wollten das dann halt irgendwie raus und das halt sauber machen, weil es ist halt gerade so wenn man das vom Sicherheitsaspekt betrachtet, nicht so geil, wenn Software irgendwelche Dinge im Kernel patchen kann. Einfach so. Und ja, die waren dann halt alle sehr, sehr unhappy, weil es halt gerade so eine große Verbreitung hat. Und die haben wohl Microsoft verklagt, deswegen. Weil sie irgendwie gesagt haben, ja, das macht ja ihnen das Geschäftsmodell kaputt. Und das ist, glaube ich, schon eine recht große Challenge, wenn du
Apple so macht es besser. Die machen das einfach und sagen, Name, die sind Flut.
Ja. Und das Problem ist halt aber
und die kommen damit durch, ja.
Die kommen damit durch, weil sie halt keine marktbeherrschende Stellung haben, im Gegensatz zu Microsoft, was halt einfach überall läuft. Das ist, glaube ich, so das Ding. Wenn Apple irgendwie auch so eine Marktdurchdringung hätte wie Microsoft, dann wäre ich mir recht sicher, dass die halt auch genau diese Probleme haben, dass es ja halt dann irgendwie einfach gesagt wird, so, wenn sie irgendwelche Innovationen bringen, dass sie dann irgendwie von den Usern...
Also schreibt er denn tatsächlich einfach aus der Perspektive, wie es für Windows Vista war? Oder lässt er auch ein bisschen durchblicken, was sich danach geändert hat? Weil gerade mit dem Debakel um Windows Vista hat sich ja postum oder dann in den folgenden Jahren bei Microsoft einiges geändert, und das Microsoft, wie wir es heute wahrnehmen, ist ja nun mal und gerade unter der neuen Führung und mit der neuen Ausrichtung in der Wahrnehmung und in dem, wie es auch funktioniert, ein ganz anderes.
Es geht ganz leicht darauf ein, dass es halt nachher besser wurde, was ja definitiv der Fall war. Aber jetzt nicht, also es ist eher so ein, es ist nicht so richtig ein Ausblick oder so, oder was man alles daraus gelernt hat, sondern es ist mehr so ein bisschen Aufzeigen von, das geht halt aus diesen und diesen Gründen, geht das schief, oder das hat man gedacht, sei eine gute Idee, hat dann halt aber jetzt im Rückblick stellt man halt fest, okay, das ist halt vielleicht nicht so, war vielleicht nicht so der smarte Move, oder mit dieser Innovation, die zwar eigentlich ganz cool wäre, sind wir aber irgendwie Jahre zu spät am Markt. Und ja. Und es ist nicht super lang, kann man gut mal lesen.
Mhm.
Genau. Und ja, gerade so. Wenn man halt so in großen Firmen arbeitet, es läuft. Also vieles davon ist halt jetzt nicht nur so ein Microsoft-Ding, sondern das ist halt überall. Ab einer gewissen Größe hast du halt einfach diese Probleme, und es ist halt schwierig, Lösungen für solche Dinge zu finden, die du halt ab einer gewissen Größe halt einfach hast. Dass Dinge lang gehen, und was halt bei Windows auch noch so ein Ding ist, ist diese Backward Compatibility, wo sie halt wirklich irgendwie, ja, wo du deine
Sachen mitschleppen aus 8-Bit-Zeiten.
Genau, wo du dein 8-Bit-DOS-Programm irgendwie auf dem neuesten Windows noch irgendwie laufen muss. Und das macht es halt
also sehr. Also ist nicht mehr so, glaube ich, aber trotzdem, so in die Richtung geht's, ne?
Ja, genau. Also so.
Nur falls jetzt jemand sagt, aber das geht doch gar nicht mehr. Ja, schon klar, aber viel Scheiß geht doch, den man vielleicht neu besser machen könnte.
Das halt. Aus Innovation. Für Innovation ist das halt echt problematisch. Wenn du auf so einer Größe. Es ist halt echt schwierig, auf so einer Größe überhaupt noch Innovation reinzubringen. Und ich glaube, jetzt gerade so mit neuen Windows-Sachen haben sie da schon sehr viel geschafft. Sind sie schon wieder auf einem besseren Weg, als sie auch schon mal waren.
Ja, sie haben ja architektonisch was geändert, sie haben in der Vorgehensweise was geändert. Ich denke auch, dass sie da viel Arbeit reingesteckt haben, es anders zu machen. Ich denke auch, wenn sie es nicht getan hätten, hätte Windows noch viel deutlicher an Marktanteil verloren, was man sich in der Linux-Community sicherlich gewünscht hätte. Aber ja, dafür ist halt auch zu viel Geld im Spiel.
Ja, die machen halt immer noch, also ich meine, das meiste Geld machen sie natürlich immer noch mit Office und so einem Schnee, ne?
Die machen, sie sind das Rückgrat der Unternehmensdesktops. Ja. Und darüber verdienen sie ihr Geld. Das ist dann sicherlich auch, das setzt sich dann fort mit Office und dann SharePoint, ich mag es gar nicht im Mund nehmen, das Wort, und Microsoft Dynamics und diese ganze Produktsuite, die dahinter hängt, die man als Privatmann schon nicht mehr wahrnimmt, da greifen die ordentlich Geld mit ab. Das darf man nicht unterschätzen. Und dann ist natürlich das immerwährende Versprechen, kauft alles aus einer Hand und es wird viel besser funktionieren. Und darüber verkaufen sie natürlich auch Outlook, den Exchange und alles, was ihre Produktlinie dann auch so hat.
Und das konnten sie auch nur erreichen, weil sie eben diese marktbeherrschende Stellung haben. Sonst hätte es da wahrscheinlich auch, hätten da andere Produkte die Nase vorn. Naja, gut. Trotzdem wäre es halt besser für den Wettbewerb, wenn es einfach mehrere verschiedene Systeme sich diesen Kuchen teilen wollen, sollten, müssten, könnten. Das wäre schon ein bisschen geschickter. Aber naja, lässt sich jetzt an mehr ändern. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Wahrscheinlich ist dann alles Google oder so irgendwann.
Ja, wobei
das, was Google mit ihrer Office Suite so als Vorteile haben, das macht Microsoft mit seinem Office ja jetzt gerade auch. Da ist dann irgendwie diese Anfangsphase, wo gesagt wurde, mit dem Google Cloud Office ist alles viel dynamischer, weil du brauchst keine lokale Installation mehr. Da ziehen sie mit dem Office 365 ja nach, also oder haben bereits nachgezogen. Von daher ja, hebt die Google ja da nicht mehr so deutlich ab. Aber
selber der Innovator.
Aber das müssen sie ja auch nicht unbedingt. Das reicht ja, wenn du das Produkt nachbaust und die Leute dann halt einfach nicht wechseln, weil die anderen den Vorteil nicht haben. Also du wirst ja nicht auf
ja, Google Apps. Ja, bis du die anderen kaputt gemacht hast und niemand mehr Innovator ist, ne? Und
ja,
du wieder so groß bist und schwer bist, dass du halt nichts mehr machst. Das ist ja das Problem.
Ja, genau. Aber ja.
Egal, ich habe keine Lust über Microsoft und Windows zu reden. Können wir was anderes machen?
Ja, lass uns da noch kurz was einschieben, was ich vergessen habe.
Okay.
Und zwar Ubuntu Touch. Anscheinend gibt's das noch. Und es
wäre doch Untote der Woche gewesen. Ja, also wird ja nicht mehr von Canonical weiterentwickelt, wird ja jetzt von UBD-Ports, UBD-Ports oder so weiterentwickelt, ne? Wir werden da bei Radio Tux demnächst mal ein Interview machen, wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Da wird wahrscheinlich im Februar mal was kommen mit denen, die noch dran rumentwickeln.
Tja, auf jeden Fall
als Teaser
haben sie wohl so ein Container-Ding sie gebaut, wo dann Android in a Box läuft. So eine Software namens Nbox, was für Android in a Box steht. Da bauen sie dann halt so ein LXC.
Is it Android? Is it a box? No, it's Android in the box.
It's Android in a box. Yeah.
It's a phone? It's a pet phone. It's Android in a box.
It's Android in a box. Naja, aber ich find das halt schon ein guter Schritt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand irgendwie die ganze App-Vielfalt für ein Ubuntu Touch jetzt auch noch baut, es hat irgendwie selbst irgendwie, um wieder zurück zu Microsoft zu kommen, es hat für das Microsoft Phone, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, dieses Ding hat es ja irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei deinem Jolla-Phone so aussieht, aber ich glaube, da gibt es ja auch nicht so.
Da gibt es ja auch Android, du kannst ja auch Android-Apps ausführen.
Ja, genau, aber diese Native-Apps, wie sieht da der Native-App-Store aus? Ich nehme mal an, auch eher so ein bisschen schwach. Oder?
Also gibt es, und es ist tatsächlich, ich benutze einige Native-Apps. Aber gerade halt, ja, also im Reisebereich und so, Bahnen und was auch immer, da muss man halt die Android-Apps nehmen. Es geht halt nicht anders. Ja, das ist halt so.
Genau, das ist halt eigentlich ein recht smarter Move, glaube ich, wenn du als so weirdes, ja.
Also mein Twitter-Client ist zum Beispiel nativ und sowas, also da gibt es schon einige Apps, aber klar, es ist halt auch ziemlich viel Scheiß dabei, ziemlich viel auch so Testsachen, ja, wo einer mal halt sich hingesetzt hat, mal eine nette Idee hatte und mal sich ausprobiert hat und es dann halt leider nicht weiterentwickelt. Und kann man zwar aus der Motivation raus und da es kein Geld dafür gibt und so, dann verstehen, aber es ist dann natürlich umso schader, umso blöder für die Nutzer, wenn es dann halt keine Updates mehr gibt und jetzt das Sony Xperia X ist ja dann auf richtig 64-Bit und man könnte die dann halt als 64-Bit-Systeme Apps anbieten und das sind halt eigentlich alle und das ist dann alles und einige funktionieren auch gar nicht richtig auf meinem neuen System hier von den Selfish-Apps, das ist dann natürlich schade. Ja.
Und darum ist es halt, glaube ich, ein recht smarter Move zu sagen, okay, wir unterstützen Android-Apps und haben eben
auf jeden Fall
die nativen Apps, ja.
Die Integration muss natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Android in the Box ist, es muss natürlich auch eine Integration gegeben sein, also du musst natürlich aus den Android-Apps
auch, weiß ich nicht, auf GPS musst du zugreifen können, da musst du auf deine Kontakte zugreifen können. Da muss einiges gegeben sein, damit das auch sinnvoll zu verwenden ist. Ja, also wenn ich eine Bahn-App habe und die kann halt nicht mit dem GPS-Signal umgehen oder so, ist es halt irgendwie doof. Ja? Wenn ich sage, ich will mein Ticket von hier jetzt kaufen, von wo ich bin gerade, bitte Position, sag mir, ob da Züge, Busse abfahren. Also wenn es da die entsprechenden Schnittstellen, APIs nicht gibt, dann nützt mir jetzt auch das beste Android in der Box nichts. Das muss natürlich alles mit Bedacht sein. Ich weiß jetzt aber, ich habe mich da jetzt nicht eingelesen, aber vielleicht kann man das die Leute von UB-Ports ja dann fragen, wenn wir sowieso damit, also der Logic wird mit denen ein Interview machen, wie das da weitergeht und vielleicht kommt man da zu dem Thema auch zu sprechen und kann das mal anreißen, wie das funktioniert. Ich habe es jetzt leider nicht getestet, ich habe auch den Artikel hier nicht durchgelesen, deswegen, ich kann jetzt nur sagen, wie es bei Selfish gerade funktioniert und da hast du halt die Möglichkeiten, darauf zugreifen und dann kann man damit auch arbeiten.
Jo. Fiel mir nur so ein, wollte ich eigentlich nämlich noch unter News reinpacken, habe ich irgendwie. Ist irgendwo runtergefallen. Ja. Gut, dann habe ich nochmal einen Lesefu und zwar geht es da um Watch Dogs und wie man die mit Systemd implementieren kann. Und ich habe das gelesen, das ist ganz interessant, wenn man irgendwie so Probleme hat.
Hast du Probleme? Willst du drüber reden?
Ich habe Probleme. Ich habe mir das heute durchgelesen, weil ich genau so ein Problem gerade am Debuggen bin und mir gedacht habe, ja gut, dann baue ich mir halt vielleicht mal irgend so ein kleines Watchdog-Programm-Ding, was halt dann feststellen würde, wenn irgendwie meine Programme gar nicht mehr drankommen, weil, ja, hat mich jetzt gerade so interessiert und da habe ich halt ein bisschen geschaut, wie würde man das sowas machen. Und so wie es aussieht, ich habe es jetzt leider noch nicht probiert, aber Systemd bringt wohl, wie für alles, weil Systemd alles kann, bringt so ein Watchdog-Dingsy mit, wo man die Services, also wenn das Programm richtig programmiert ist, also es muss so ein kleines, also es muss irgendein Aufruf, also es muss ein SD-Notify mit Watchdog machen und es muss auslesen, wie häufig es das machen muss, aber sobald es das macht, kann Systemd halt im Prinzip monitoren, ob das Ding noch läuft und dann kann man dann alle möglichen Actions definieren. Also man kann dann einerseits definieren, wie häufig das Ding sich dann melden soll. Also ob es sich irgendwie alle 30 Sekunden einmal melden soll, ob es sich jede Minute einmal melden soll. Und was passieren soll, wenn das nicht mehr passiert? Soll der Service neu gestartet werden? Soll ein anderer Service neu gestartet werden? Soll der ganze Computer neu gestartet werden? Ich glaube, damit kann man ganz
gut. If you try turn it off and on again.
Exactly. Also damit kann man sich die Enterprise Loop dann halt im Prinzip bauen und sagen, ja,
dann starte neu.
Genau. Wenn sich meine Applikation irgendwie nicht mehr gemeldet hat, dann startet zuerst mal die Applikation neu. Wenn die Applikation sich dann irgendwie, dann kannst du sagen, wie viel er das probieren soll. Soll er sie irgendwie 3 oder 4 Mal neu starten? Wenn sie dann immer noch Probleme hat, irgendwie innerhalb von Zeit X oder so, ist jetzt irgendwie 4 Mal neu gestartet, meldet sich immer noch nicht, dann reboote doch mal, weiß ich nicht, den Server oder so.
Ja.
Ja, werde ich irgendwie nächsten paar Tagen mal irgendwas basteln, um zu schauen, ob ich damit einen Fehler reproduzieren kann, den ich gerade habe. Und das ist eine wunderbare Überleitung, glaube ich, in das Mimimi der Woche. Ich habe einiges zu weinen.
Oh.
Diese Computer sind alle kaputt.
Ja, nennt sich Meltdown und so.
Also ja, das auch. Dann gibt es noch...
Einfach nicht benutzen.
Genau. Dann gibt es ja noch andere Dinge, die so in Hardware gemacht werden. Seid ihr vertraut mit diesem Hardware-Offloading-Feature? diesen Hardware-Offloading-Features die Netzwerkkarten so mitbringen?
Nein.
Ingo?
Nee, ich hab, du warst auch ganz kurz weg bei mir, sorry. Ich habe deinen Satz leider nicht gehört, aber nee, weiß ich nicht.
Weißt, benutzt du auch nicht. Es gibt so ungefähr, ich glaube, so ziemlich jede moderne Netzwerkkarte bringt halt so Offloading-Features mit. Und diese Offloading-Features werden für Dinge benutzt, wie beispielsweise Checksum berechnen. Und ich gerade so Checksum berechnen ist so ein Feature, was im Prinzip, glaube ich, mittlerweile jede Hardware-Netzwerkkarte mitbringt, weil das Ding ist, gewisse Dinge sind halt irgendwie viel schneller zu machen in Hardware als in Software.
Klar, als wenn das erst vom Kernel gelesen werden muss, gecheckt werden muss und so, bis es erstmal überhaupt beim Kernel ankommt, ist es in der Netzwerkkarte natürlich schon 30.000 Mal gemacht.
Genau. Und da gibt's 100.000 verschiedene Features, was man halt alles so auf die Hardware offloaden kann. Das ist eigentlich ganz nett, weil es führt halt dazu, dass man irgendwie seine 10 Gigabit Netzwerke, seine 40 Gigabit, seine 100 Gigabit Netzwerke irgendwie auslasten kann, weil der Computer halt dann nicht irgendwie eine riesen CPU und superschnell irgendwie RAM und Anbindung und bla 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 haben muss, weil einfach ein Großteil der Features gerade Checksum berechnen beispielsweise halt einfach auf der Netzwerkkarte gemacht werden. Das heißt, wenn irgendwie eure Applikation so ein TCP-Paket oder so ein UDP-Paket rausschicken möchte, dann schreibt es da halt entweder einfach irgendwie 0 in die Checksumme oder sagt einfach, ja, lasse leer, lasse uninitialisiert und so. Und sobald das dann an der Netzwerkkarte vorbeigeht, sieht die Netzwerkkarte, oh, da muss ich ja, ich habe ja irgendwie dieses Offloading-Feature drin, ich habe da so ein FPGA oder so, halt so einen kleinen Stein, der hier die Checksumme kurz berechnet und die reinmacht und dann das Paket schickt. Und das ist halt alles super schnell.
Ja.
Ist jetzt aber halt ein bisschen, hat auch so ein paar Probleme, ne? Stellen wir uns beispielsweise vor, in dieser modernen Welt mit diesen Containern und so, da habe ich jetzt so eine Software-Bridge und jetzt möchte ich irgendwie von meinem Host, wo die Bridge drauf ist und mein Container läuft, möchte ich jetzt irgendwie vom Host, habe ich irgendein Programm laufen und im Container habe ich jetzt irgendwie das Gegenstück dieses Programms, nehmen wir der Einfachheit halber mal zum Beispiel auf dem Host läuft ein DNS-Mask oder so für DNS oder ein Bind und im Container läuft halt ein DH-Client oder so für DHCP. So super easy, ne? Und jetzt aber der DH-Client ist natürlich so schlau, dass er die ganzen Pakete anschaut und sagt, diese Checksummen stimmen aber nicht. Okay. Tja, es ist so ein Feature von Linux, dass diese Checksummen auch auf virtuellen Interfaces nicht gesetzt werden. Da sie da aber halt nie durch ein physikalisches Device durchgehen, durch eine Netzwerkkarte, heißt das halt einfach, dass die alle kaputte Checksummen haben. Heißt, wenn du so eine Software-Bridge hast, krass, und von deinem Container 1 zu deinem Host oder vom Container 1 zu Container 2 oder so kommunizierst, hast du halt einfach immer kaputte Checksummen, weil das Ganze, die ganzen Pakete werden halt einfach im Kernel im Prinzip so im Memory rumkopiert. Da passiert nicht mehr, weil warum auch. Und sagen wir mal so, es gibt eigentlich auch nicht wirklich einen Grund, da Checksummen zu haben, weil die wahrscheinlich, also wenn tatsächlich vorkommen würde, dass bei deinen In-Memory-Kopien irgendwie Dinge kaputt gehen, dann hast du andere Probleme.
Was, genau. Dann
ja. Da hat dein Computer halt andere Probleme. Ja. Und für die meisten Anwendungen spielen diese Checksum halt keine Rolle, weil die sich im Prinzip darauf verlassen, dass der Kernel sich darum kümmert Und die benutzen halt die Kernel-APIs und so und sagen sich einfach so, ja, gib mir das Paket, gib mir die Daten davon, was rundherum und so, das ganze Checken überlassen sie halt im Prinzip der Hardware und dem Kernel. Und das funktioniert ganz gut. Dann gibt's halt aber so beispielsweise der DH-Client, der halt so tief unten im Netzwerkstack drin ist, dass er Pakete rejected, wo die Checksumme nicht stimmt.
Tja.
Das heißt, wir hatten so ein Setup, wo wir genau unser DHCP-Server lief halt auf dem Host und dann hatten wir uns so ein paar Container gespawnt und die kommunizierten dann halt über diese Linux Bridge, ich weiß gar nicht, wie diese Bridge Interface genau heißen, Bridge halt.
Ja. Die Tools, mit denen du das machst, sind auch Bridge Utils und so, ja.
Ja, genau. Über diese Bridge kommunizieren sie dann halt und dann kommen da halt kaputte Pakete hinten an. Dachte mir so, hä? Warum?
Ist mir echt, wie? Mir noch nie aufgefallen.
Naja, wenn du da mal einen TCP-Dump anschaltest, siehst du, die sind vermutlich alle kaputt. Jetzt gibt es so ein Workaround. Es gibt dieses ETH-Tool, wo man halt so sich anzeigen kann, welche Offloading-Features denn überhaupt an sind. Und da kann man hingehen und sagen, ja, man möchte dieses beispielsweise das Checksum-Offloading möchte man jetzt enablen, disablen und so. Und dann kann man das ausmachen. Dann hat man das Problem gelöst. Dann haben wir uns aber gefragt, hä, ist irgendwie komisch und so. Das kann irgendwie nicht so ganz sein, weil sonst hat das, bis jetzt hat das immer funktioniert. Wir sehen das Problem jetzt gerade zum ersten Mal. Und irgendwie, wenn das ist halt immer kaputt, diese Checksummen sind immer falsch. Wie hat denn das vorher funktioniert? Stellt sich raus, es gibt noch einen anderen Weg. Man kann nicht nur über das Problem ist ja, wenn man über das ETH-Tool diese Checksummen ausmacht, dann muss der Kernel diese Checksummen die ganze bauen. Zeit berechnen.
Ja.
Also ist halt aus performance-technischen Gründen so nicht unbedingt immer gewünscht und so. Und ja, stellt sich raus, wenn man über LXC, es gibt dieses LXC-Net, was diese Bridges baut und so. Und da drin gibt es ein IP-Table, die ein Post-Routing macht und da kann man, es gibt so ein IP-Table-Dingsy, das man machen kann, wo man sagen kann, ja, wenn es auf diesem Port und so und irgendwie UDP oder TCP oder was weiß ich ist, dann macht da mal eine Checksumme rein. Man kann also bestimmten Traffic sagen, ja, wenn beispielsweise für DHCP-Traffic oder so, kann man hingehen und sagen, ja, für DHCP-Traffic mach doch trotzdem mal eine Checksumme rein. Mhm. Jetzt gibt es aber auf dem System, ich weiß gar nicht, ob das Debian Standard ist oder nicht, auf jeden Fall läuft da eine Shortwall drauf, so ein Firewall-Dingsy. Und wenn man den Shortwall-Service restartet, führt das dazu, dass es alle IP-Table droppt,
genau,
und seine eigenen IP-Tables reinbaut. Und nicht wirklich drauf schaut. Ja, und das schaut halt nicht drauf, was vorher schon drin war. Was halt so ein bisschen unpraktisch ist. Naja, wir haben jetzt das mal so gelöst, dass wir das halt irgendwie, den LXNet-Service als Dependency vom Shortwall-Service markiert haben. Und jetzt, wenn man den Shortwall restartet, wird halt nach dem Shortwall das LXNet wieder neu gestartet. Und dann hast du auch deine IP-Tables wieder. Falls ihr mal Probleme haben solltet,
ja. Ist von der Firewall halt so. Also ich meine, alles neu machen. Wenn du sie neu startest, macht sie halt alles neu.
Ja.
Und natürlich, so wie sie halt konfiguriert ist. Und die interessiert natürlich nicht. Und es ist auch gut, dass sie das nicht interessiert, was irgendwelche anderen Leute machen. Also ich meine, ja, wäre ja schlimm, wenn sie dann kaputte Sachen drin lassen würde. Also ich meine, von der Denke her ist es schon okay.
Ja.
Da muss man da schon sich selber drum kümmern, dass sein Scheiß nach dem Starten, wenn man Drittzeug dran geflanscht hat, auch wieder funktioniert danach.
Genau, das ist halt so ein
bisschen. Finde ich jetzt nicht schlimm.
Aber ja, ich habe Schauwall, also ich habe mal Schauwall seit 20 Jahren nicht verwendet, also keine Ahnung, aber das.
Ich weiß halt nicht, ich bin da auch großer Fan vom FreeBSD und oder BSD-Ansatz im Allgemeinen, da gibt's halt die PF-Firewall und da hast du halt im Prinzip ein Config-File, da stehen dann halt alle Regeln drin und wenn ich halt irgendein Problem habe, weiß ich genau, in welches File ich reinschauen will und ich habe genau eins und unter Linux ist es immer so ein bisschen Clusterfuck von irgendwie hier kommen noch ein paar IP-Table-Regeln her und dann gibt's noch hier das und dann gibt's noch irgendwie dieses andere Ding und
NF-Tables gibt's jetzt noch und so, ja.
Genau.
Und mehr.
Im Idealfall laufen die irgendwie alle gleichzeitig und du weißt nie so genau, wo es jetzt gerade reingelaufen ist oder warum es jetzt gerade nicht geht.
Mhm. Naja.
Genau.
Gut.
Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, wie irgendwie alle diese Pakete einfach kaputt sind im Prinzip. Und es aber trotzdem niemand interessiert. Hätte ich irgendwie so nicht erwartet, wäre jetzt nicht so meine Erwartungshaltung gewesen. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, macht es eigentlich schon Sinn, weil man es nicht braucht. Bis auf in drei Fällen halt, wo man es dann irgendwie hinfrickeln muss, dass es trotzdem richtig ist. Wenn man es weiß, ist nicht so schwer. Sonst, naja. Alles kaputt. Dinge, die auch kaputt sind, aber man viel schlechter debuggen kann.
Ja.
Schranken?
Naja, das musst du mal erzählen, wieso da plötzlich so viele Gebühren auf dich zukamen. Weil ich verstehe das nicht. Wenn es SEPA ist, ist es doch okay und kostenlos und passt auch.
Cool, ne? Also,
ja. Was hast du gemacht, bitte?
Wir benutzen ja Libera Pay. Und vielen Dank für all die Hörer, die uns da Geld spenden, ne? Habe ich gesehen, so habe ich mir Ende Jahr gedacht, ziehst du hier mal ein bisschen Geld raus, habe ich irgendwie mir, ich glaube 25 Euro überweisen lassen und gesehen so, ja, wir haben ja gesehen, ja, ist SEPA und so, cool, kostet im Prinzip nichts, beziehungsweise bei mir eventuell, weil ich eine Schweizer Bank habe und blablablablub, eventuell
ja, genau,
kann mir
muss umgerechnet werden.
Ja, ja, also gut, das passiert ja sowieso. Es wird halt von Euro in Schweizer Franken umgerechnet. Da ist der Kurs ist natürlich nicht zu meinem Vorteil. Aber nun gut, das ist halt so ein bisschen was weggeht, weil es halt nicht der beste Kurs ist. Aber dagegen kann ich, glaube ich, sowieso nichts wirklich machen. Also sobald ich das Geld irgendwie von Euro in Franken umwandeln möchte, habe ich das Problem halt, dass ich irgendwie jemanden finden muss, der mir einen guten Kurs gibt und das ist nicht so einfach. Die wollen da halt alle Geld dran verdienen. Mit dem kann ich auch gut leben. Ich meine, ja, ist halt dann prozentual
halt so.
So ein paar Cent oder so pro Euro, die da weggehen. Und dann, meine Bank hat noch so eine SEPA-Liste, wo sie sagen, ja, für gewisse SEPA-Zahlungen kostet mich das halt irgendwie nochmal irgendwie so zwischen, glaube ich, 1 und 3 Euro extra im Zweifelsfall.
Ja.
Weil, stellt sich raus, Schweiz macht zwar SEPA, unterstützt auch SEPA, nimmt am SEPA-Ding teil, aber ist irgendwie nur so halboffiziell Teil des SEPA-Dings. Naja, hatte ich bis jetzt auch noch nie Probleme. Also ich habe schon mehrfach irgendwie in europäische Länder mit SEPA-Überweisung Geld überwiesen oder von europäischen Ländern über SEPA-Überweisung irgendwie Geld bekommen und ich habe da nie irgendwie viel Gebühren bezahlt. Jetzt von dieser Mango Pay, wo ich mir 25 Euro überweisen haben lasse, hat sich irgendjemand 10 Euro genommen und gesagt, ja, Gebühr. Habe ich mir gedacht, what the fuck? Ja, genau, das ist das Nächste. Das Erste war so, ja, okay, ist frech, gut, vielleicht ist ja was schiefgegangen, ne? Habe ich bei Mango Pay nachgefragt, beziehungsweise bei Libera Pay, was denn da schiefgelaufen ist und so, ob sie irgendwie das komisch abgeschickt haben, ob das keine SEPA-Zahlung war, blablabla. kommt zurück, so, ja, nee, wir haben die ganzen 25 Euro ausgezahlt, wenn, dann wäre das deine Bank, hier haben wir Bestätigung, 25 Euro, SEPA-Zahlung, keine Gebühren bei uns sind die ganzen 25 Euro raus. Gehe ich zu meiner Bank, frage sie so, ja, ich habe hier 10 Euro, warum? Wo sind die hin? Mhm. Meine Bank so, nö, wir haben nur diese 15 Euro abzüglich der 10 bekommen. Wir haben keine Ahnung, wo die restlichen 10 ab sind. Ja.
Okay, also bist du zum Zahlungsdienstleister gegangen. Also du warst erst bei Liberpay, Liberapay, dann warst du bei deiner Bank und jetzt bist du noch zu MangoPay gegangen.
Und ich war
Zahlungsdienstleister.
Ja, und die sagen auch, sie haben die ganzen 25 Euro ohne Gebühr rausgerückt. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer und wo die 10 Euro abgeblieben sind. Nee, das denke ich mir halt irgendwie auch so. Und ich werde jetzt auch dranbleiben, weil ich finde das
echt ein bisschen...
Also ich meine, ja, es sind nur 10 Euro, aber wenn man das jetzt gerade so auf Kleinbeträge... Gerade Liberapay ist ja gerade so geil, weil du halt auf Kleinbeträge im Prinzip mit SEPA-Pay nicht wirklich was bezahlst, ne? Und gerade so auf die 25 Euro ausgerechnet sind das so irgendwie 40% oder so. Und da machst du halt einen besseren Deal, selbst wenn die 25 Euro irgendwie jeder irgendwie einzeln über PayPal oder so überwiesen hätte. Und das, ja, geht halt irgendwie einfach nicht. Und ich verstehe echt nicht, wie das passieren kann, dass man nicht weiß, welche Bank sich die 10 Euro eingesteckt hat. Ja. Das übersteigt echt mein Vorstellungsvermögen.
Nee, das glaube ich auch nicht, dass das geht. Das muss nachvollziehbar bleiben.
Ja. Also muss er diese SEPA-Zahlung von A nach B komplett transparent sein. Also zumindest für die Dienstleister, die beteiligt sind.
Würde ich auch mal so erwarten.
Ja, das wäre auch so meine Annahme gewesen. Ja, ich habe jetzt nochmal bei meiner Bank nachgefragt. Die sollen mir gefälligst sagen, wo das Geld abgeblieben ist, weil, also es kann... Ich verstehe es echt auch nicht, wie das sein kann. Und ja, und das find ich halt echt doof, weil, ja, ist halt ein bisschen schade.
Ja.
Beziehungsweise werde dann sonst halt mein ganzes Liberapay Kram irgendwie einfach weiter verspenden, weil ja, so lohnt sich das halt irgendwie nicht, das Geld da rauszuziehen, wenn du da jedes Mal
Zehner. Du lässt es dir halt zu irgendjemandem von uns überweisen,
ja, und genau,
dir beim nächsten Mal auf den Kongress oder irgendwas, keine Ahnung.
Ja, aber das ist halt echt super dumm und ich verstehe es echt nicht, wie das passieren kann, dass man vor allem nicht weiß, wer es war.
Ja.
Dass man nirgends eine Stelle hat, wo man sagen kann, sorry, was? Und es ist halt.
Mir 10 Euro geklaut, wo sind die hin?
Ja, das ist echt so legaler Diebstahl oder so.
Ja. Banken müsste man sein, oder? Da kann man einfach sich alles erlauben und wird hinterher noch von Steuergeldern gerettet, wenn man sich zu viel erlaubt hat.
Mhm. Das ist echt, echt dreist. Tja. Tja, ich werde dann erzählen, falls irgendwas rauskommt und sonst.
Halt uns auf dem Laufenden, also, ja, das ist mal spannend.
Ja. Ist und komisch. Ich würde jetzt mal annehmen, so in, ich weiß nicht, ob ihr jetzt das schon mal probiert habt, ich nehme jetzt mal an, so in Deutschland sollte das kein Problem sein, weil es halt richtig SEPA.
Also von Flutter, genau, von Flutter, bevor sie doof geworden sind und alles in US-Dollar machen wollten, habe ich mir auch ab und zu mal eine SEPA-Zahlung von dort gestartet und da ist immer alles angekommen. Von Liberapay habe ich jetzt noch nicht gemacht, also kann ich dir nicht sagen, aber eigentlich ist überall immer derselbe Zahlungsdienstleister. Auch bei Flutter war vorher MangoPay der Zahlungsdienstleister, wenn ich das richtig hier in Erinnerung habe. Und das ging, erstens ging es immer rasant schnell. Irgendwie, die haben das ausgezahlt und ich glaube, nächsten Tag war es da und da waren nie Gebühren weg. Nie.
Tja. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr speziell. Vor allem halt echt dieses Ding mit, ja, nee, wir waren es nicht, ja, nee, wir waren es nicht und dann?
Irgendjemand muss es sein, ja.
Hilft dir deine Bank nicht? Also die sagen die nicht, wir können mal nachgucken? Also die haben dann auch keinen Service-Gedanken oder so, oder?
ich weiß. Ist
wahrscheinlich egal, sie haben halt 15 Euro gekriegt und sind dafür nicht zuständig.
Ja, das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem und ich glaube auch so ein bisschen, ne, die Aussage, die ich so ein bisschen bekommen habe, ja, so für 10 Euro lohnt sich das halt eigentlich fast nicht, jetzt da irgendwie rauszufinden, wo die abgeblieben sind.
Ja, aber das kann es ja nicht sein. Also es geht dabei ja schon ums Prinzip. Auch wenn das Prinzip den Reiten immer ein bisschen fragwürdig ist, aber beim Thema Geld muss es egal sein, ob es 10 oder 10.000 Euro sind. Wirklich.
Ja. Und ja, ich meine, ich werde jetzt dranbleiben, weil das ist. Ich möchte halt zumindest wissen, welche Bank das war. Ja. Die so dreist.
Welcher Dienstleister.
Ja. Oder welche Dienstleister. Oder warum? Weil sonst SEPA-Zahlungen haben bis jetzt halt auch immer wunderbar funktioniert. Das ist die erste SEPA-Zahlung, wo ich halt sowas sehe.
Und das ist ja auch wichtig für sowohl die Liberapay-Leute als auch deine Bank. Also weil, dass die mal wissen, wo könnte denn da was abgehalten werden.
Aber die sagen halt irgendwie beide so ein bisschen, ja, wir haben ja alles richtig gemacht, tut uns leid. Und
ja.
Als Kunde stehst du dann halt so da und denkst du so, ja, davon kommen die 10 Euro halt auch nicht wieder.
Und mal irgendwie nochmal bei Liberapay nachfragen, ob es irgendwie andere Schweizer gibt, die, oder ob sie Schweizer Leute haben, die auch was auszahlen wollten. Und ähnliche Probleme, dass man sich da irgendwie mal einen Draht baut.
Das
kann ja eigentlich sein, dass es bei Liberapay keine anderen Schweizer gibt.
Das kann natürlich sein, ja. Dass der Service noch nicht so in der Schweiz angekommen ist und darum das Problem neu ist. Aber ja, wenn das halt bei Liberapay dazu steht, finde ich das halt auch okay. Wenn man weiß, okay.
Wenn man es weiß, ja, ja.
Es gibt diesen Fixbetrag, weil genau dann kenne ich genug Leute, die irgendwie halt ein deutsches Konto haben oder so. Wenn da halt steht, Achtung, du versuchst das gerade auf ein, das sehen sie der IBAN ja an, dass das in die Schweiz geht. So, Achtung, du versuchst gerade Geld in die Schweiz zu überweisen. Das könnte im Zweifelsfall bis zu 10 Euro Gebühr kosten. Was weiß ich. Da können so viel Gebühren anfallen. Ja. Aber es überrascht mich also sehr, dass das irgendwie überhaupt möglich ist. So vor allem halt so zwischendurch, dass ich dachte auch irgendwie so eine Zahlung geht jetzt halt von Bank 1 direkt zu Bank 2 und nicht irgendwie über drei Banken zwischendurch, wo jede irgendwie sich nochmal rausnehmen kann, irgendwie so, ja, und hier nehme ich nochmal irgendwie 10 Euro Gebühr für, weil warum nicht, passiert ja nichts. Ich dachte irgendwie, das geht halt direkt von Punkt A zu Punkt B. Aber anscheinend, so wie es aussieht, ist das halt irgendwie nicht so ganz der Fall. Und das Problem ist ja auch, man hat irgendwie keine Kontrolle drüber. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte meine SEPA-Zahlung von hier nach da machen, aber gerne irgendwie über diesen Weg.
Ja. Das müsste ja, es müsste ja eigentlich auch wie beim Routing im Internet egal sein. Aber wenn wir keine Netzneutralität haben und sich da jeder auf einmal Gebühren wegnehmen darf, dann wird's kritisch.
Tja. Wir werden sehen, was da rauskommt.
Schalten Sie auch jedes nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, Felix und die Banken.
Genau, die Schweizer Banken.
Die Schweizer Banken.
Ja.
Dafür haben wir ein Fake-Bank-Geheimnis oder so. Haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Haben sie, glaube ich, auch mal abgeschafft.
Das haben sie in Deutschland auch abgeschafft. Das,
Nee, die stehlen sich bloß gegenseitig Steuer-CDs, aber ansonsten ist das alles abgeschafft, ja.
Abgehackt? Was?
Ja, die Verbindung ist schlecht. Passiert. Kommen wir zum Thema Let's Encrypt. Da kann ich nämlich auch rumheulen. Oder wir waren noch in Mimimi, oder?
Mimimi? Ja, wir sind Mimimi. Da, genau. Das ist der richtige Punkt.
Let's Encrypt, wisst ihr vielleicht, gibt mehrere Methoden, wie man beweisen kann, dass einem die Domain gehört und man dafür ein Zertifikat, ein SSL-Zertifikat haben möchte. Es gibt die Methode, das über hier dot well known Text, eine Datei, in der halt irgendein Key drin steht, was er sich dann holt und guckt, ob das der ist, der es sein muss. Und wenn er das ist, dann gibt es halt das Zertifikat. Es gibt die Methode DNS, da musst du in DNS-Record einen Text reinschreiben und dann bist du das auch. Oder es gibt diese SNI-Methode, die ist gerade leider abgeschaltet. Also wenn ihr gerade Let's Encrypt verwendet und so den Certbot automatisch für, was weiß ich, Apache aufruft, was ich halt die Woche gebraucht habe, kommt halt so eine kryptische, nichtssagende Fehlermeldung wie Arschlecken geht nicht. Und du denkst erstmal, hä? Gestern ging's doch noch, was ist jetzt kaputt? Bis sich dann irgendwie rausstellt, ja, sie haben diese Methode gerade mal deaktiviert und du müsstest jetzt bitte mal das irgendwie anders lösen. Und das ist irgendwie doof. Und deswegen muss ich darum heulen jetzt, dass das nicht geht. Dass sie das hoffentlich bald wieder einschalten, weil ich das an ein paar Stellen verwendet habe und das wäre doof. Also auch wenn ihr automatisch irgendwie gerade Domains aktualisiert, solltet ihr mal gucken, ob das gerade funktioniert. Könnte sein, dass es nicht durchgeht.
Genau, darum gehört zu diesem, wenn man sowas, so einen Automatismus baut, halt vielleicht auch irgend so ein Log oder so ein Monitoring, was man dann noch oben drauf steckt, um zu schauen, ob der Scheiß auch wirklich automatisch funktioniert.
Ja, ein Monitoring, was laut genug schreit, wenn es notwendig ist.
Genau, was einen informiert, ja, dass es gerade vielleicht nicht mehr funktionieren könnte. Dafür hast du schon gesehen, Ingo, dass die Wildcard-Zertifikatsdinger, die ja mit der nächsten Version kommen, dass der Testserver, wenn ich das richtig gesehen habe, wo man schon mal irgendwie so ausprobieren kann, ob seine Skripte gegen die Version 2 der API noch laufen, ist jetzt wohl da und da kann man sich wohl auch schon Wildcard-Zertifikate
dazu gekommen.
Ich bin allerdings nicht sicher. Ich glaube, dieser Testserver signiert dann auch nur irgendwie mit so einem Test-Ding sie, was dann heißt, dass du die Zertifikate zwar noch nicht einsetzen kannst, aber du kannst halt dein Tooling und deine ganzen Scripts und so schon mal ausprobieren, ob die gegen die, beziehungsweise du musst sie auch für die V2 dann halt irgendwie anpassen, weil sich Dinge geändert haben, die ich mir zwar mal angeschaut habe, aber nicht gemerkt. Okay. Auf jeden Fall, wenn ihr so ein Let's Encrypt Client baut oder so.
Oder gebaut habt, ja.
Wäre Zeit, den vielleicht nach. Jetzt schon zu updaten, dass wenn sie dann das ausrollen, dass ihr schon dabei seid.
Ja, genau. Okidoki, dann sind wir, Picks haben wir noch.
Dann sind Picks haben wir noch. Picks, genau.
Ja, fast, genau.
Ich pick mal TheMovieDB. Das ist so wie IMDB, halt einfach in cooler.
Plus MovieDB, okay.
Plus halt TheMovieDB. Das ist, glaube ich, auch nur so ein Typ, der das macht.
Aber warum? Warum?
Weil's halt cooler ist als IMDB. Okay. Und weil es halt so ein im Gegensatz zu IMDB halt so eine einigermaßen anständige API hat.
Okay, da können auch Leute selber mitmachen, sehe ich gerade.
Genau, also,
und es sieht eher so aus als.
Genau, es ist eher so ein bisschen der Wiki-Gedanke dahinter, wo jeder halt so ein bisschen rein editieren kann und so. Und er hat so eine Statusübersichtsseite gebaut mit den Stats von 2017, also die Top 10 Movies und irgendwie die, wie viele Edits pro Jahr im Jahr 2017 und so, die populärsten Sprachen, die Top-User, die da halt irgendwie Dinge submitted haben, die schlechtesten 5 Filme, die Top-TV-Shows. Also wenn man sich irgendwie jetzt im Guten oder im Schlechten nochmal irgendwelche Dinge anschauen möchte, sind dann ein paar nette Ideen, was man vielleicht verpasst hat, was man wieder mal schauen kann. Und es ist auch visuell ganz, ich finde die Seite ganz hübsch gemacht und ich wollte das einfach mal pluggen, weil ich das Projekt sehr cool finde und es eben, ich glaube, so ein Typ, der das ganze Ding baut und was ich halt sehr cool finde, ist, dass es halt eine ordentliche API dazu gibt und so. man beispielsweise, also ich kenne viele Leute, die halt bei IMDb so eine Watchlist sich geführt haben, mit Filmen, die sie geschaut haben und die dann irgendwie da rauskriegen wollen, das ist halt irgendwie so ein bisschen Ding der Unmöglichkeit. Ist irgendwie alles, glaube ich, nicht so cool. Und bei der MovieDB gibt's halt irgendwie so eine ordentliche API, wo du dir im Prinzip alles rausziehen kannst, was dich so interessiert.
Okay.
Genau.
Dann, ich habe mir eine faire Maus bestellt.
Faire
Maus? Ja, eine faire Computermaus, so mit USB-Kabel, ganz klassisch. Aber eine, wo man halt nachverfolgen kann, also so wie das Fairphone, und bevor es das Fairphone gab, gab es schon diese faire Maus. Und da kann man auch die genaue Lieferkette nachverfolgen, kann sehen, wo es entweder in Deutschland hergestellt wurde oder in Europa, wo sie gucken waren, ob es gute Arbeitsbedingungen gibt, wo sie zumindest gucken, dass es konfliktfreie Materialien sind. Also alles kann man natürlich nicht nachprüfen oder sie können nicht garantieren, dass es überall gute oder sehr gute Arbeitsbedingungen gibt, weil man manchmal kriegt man halt den Lieferanten von irgendeinem, weiß ich nicht, Erdöl oder so nicht so richtig raus oder einem Goldteil, aber der größte Teil ist nachverfolgbar. Und dann ist ja das Gehäuse hier zum Beispiel aus Zuckerrohr und dieses Rad bestimmte Komponenten kann man hier alles nachgucken, wie was es gibt. Man kann sich also die Farbe raussuchen und sie funktioniert erstaunlich gut. Die ist, man kann es direkt auf der Seite bestellen, nicht bei Amazon oder sowas, sondern direkt bei denen, kostet 30 Euro plus Versand. Also ist für eine Maus jetzt nicht wirklich billig, aber es gibt ja auch Leute, die geben auch 50 oder 60 oder 70 Euro für irgendwelche.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also gerade so diese Gaming-Mäuse und so, ja. Da bist du mit 30 Euro eigentlich. Ja, im Einsteiger-Ding dabei.
Ja, da kriegst du noch nicht viel.
Ja.
Ich finde es aber auch legitim, wenn man den ganzen Tag die Hand drauf hat.
Bei was?
Bei der Maus. Also das ist einfach, das gehört mit zu den Geräten, die zwar nicht so aussehen, als wenn es super wichtig oder super teuer sein müsste, aber sich eine ergonomische Maus zu leisten und dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben, kann sich durchaus lohnen, wenn man da
viel Zeit. Also ob die jetzt groß ergonomisch ist, hier würde ich jetzt mal bezweifeln. Ich benutze jetzt aber erst seit ein paar Tage. Ich finde sie, also dieses Scrollen, also dieses Scrollrad ist halt aus Holz, lässt sich schön geschmeidig. Was ich witzig finde, also meistens haben die ja unten so eine rote LED, ja, Mäuse, ja, kennt man ja irgendwie, der Sensor da unten. Die hier ist hier grün. Warum? Weiß ich nicht, ob das der einfachere herzustellende oder
das ist bestimmt Marketing, weil es ist so fair und so mit grün. Das ist wie dieses
vorstellen, aber
meine leuchtet gar nicht mehr. Meine macht das mit einem nicht sichtbaren Licht.
Magic.
Mhm. Dafür ist dann nicht fair.
Ja, das wird wohl so sein.
Ja. Also Wer sich dafür interessiert, kann das ja mal gucken bei Naga IT. Naga-IT.de kann man die bestellen. Man kann da eine oder ganz viele in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt eine, die ist oben rot und unten schwarz. Und da ich eine brauchte, habe ich mich für diese entschieden, um gutes Gewissen und so. Ne?
Sehr schön.
Ist vielleicht was für euch. So, windy.com habe ich schon vorgestellt. Und da muss ich noch kurz, Dino ist nur so ein Halbpick, Mimimi. Leute sagen, ich soll andere XMPP-Messenger verwenden. Hallo Schmidtlauch. deswegen habe ich mal den Dino ausprobiert und das, ja, ist ziemlich minimalistisch. Wollte bei mir auf Anhieb mal nicht funktionieren, weil er gesagt hat, mein Zertifikat ist Bubu. Ja, stimmt ja auch. Ja, ich hatte kein Zertifikat für die Domain ingoebel.de, weil war mir halt nicht so wichtig. Und bis ich jetzt wieder Let's Encrypt, DNS-Challenge, hast du nicht gesehen? Aber es ging nicht anders, es ließ sich nicht. Weißt du, die anderen Clients, die sagen, es ist kaputt, das Zertifikat. Bist du sicher, dass du? Ja, ich bin sicher, ich bin der Admin, ich darf das. Und der Dino wollte das nicht, der hat einfach gesagt, geht nicht. Und dann habe ich erstmal gedacht, Arschlecken, dann wirst du halt nicht mein Client. Und dann habe ich mich zwei Tage später hingesetzt und mein Zertifikat mal gefixt. Und dann war so der erste Start. Ich meine, wir haben ja heutzutage Java XMPP-Server, die ihre History speichern. Und dann war das erste, dass er die halt komplett geladen hat und du konntest dann so 10 Minuten oder mehr zugucken, wie er alles durchgescrollt ist. Ich habe echt gedacht, hättest du nicht gleich ganz unten anfangen können irgendwie und sagen, der Rest lade ich halt nur, wenn es interessant ist. Nein, ich konnte dann die ganze Zeit schön gucken, oh ja, mit dem hast du damals 2014, hast du das gechattet und zwar, jetzt sind wir schon bei 2017, oh, kann ja, ist ja bald durch, fand ich ein bisschen, also auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite ein bisschen strange programmiert, also kann man schon so machen, aber wenn ich jetzt bei jedem erstmal eine Dreiviertelstunde gefühlt gucken darf, bis mein Chat runtergescrollt ist, ist es vielleicht jetzt auch nicht so. Aber dafür schön, also sonst nett gemacht, unterstützt Omimo. Ja, man kann damit chatten über XMPP. Ja.
Sieht auch so ein bisschen moderner aus.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Also es sieht moderner aus. Also bisher benutze ich ja sonst Gargym. Und Gargym sieht halt so ICQ Old-Style noch aus irgendwie. Dieser Dino, den es entweder in dem Repo eurer Wahl oder auf GitHub gibt, sieht schon ein bisschen moderner aus, aber ja, an der Stelle halt auch ein bisschen minimalistischer, dass dann halt nicht sich alles einstellen lässt.
Ja, ich habe mir den auch mal angesehen, weil ich habe den auch empfohlen bekommen.
Immer diese Leute, gell, furchtbar.
Ich sage jetzt nicht von wem, aber Schmidtlauch weiß schon, dass er gemeint ist. ich bin aber leider noch nicht dazu gekommen, den mal runterzuladen und auszuprobieren. Aber es sieht eigentlich ganz nett aus, aber ich benutze halt irgendwie zu wenig XMPP, um...
Ja, ich habe so 4, 5 Kontakte und auf Arbeit wird es halt auch viel verwendet. Deswegen, ja, habe ich es zumindest auf dem Desktop schon immer an. Habe dann mich jetzt mal hingegeben und mal auch Dino ausprobiert. Aber wenn ihr noch keinen Client habt oder mal einen neuen ausprobieren wollt und wie gesagt, Omimo wird unterstützt, also Verschlüsselung, also die Verschlüsselung, die man haben will, die ja, auch in hier, na, den ganzen anderen Chat-Clients drin ist, bloß halt anders. In Signal und Co. Ja, dann kann man auch Dino verwenden. Genau. Müsst ihr euch aber eventuell selber kompilieren, wenn es eure Distro nicht mitbringt und außer OpenSUSE und Eichlinux wird es dann, glaube ich, wieder schwer.
Ja, selber kompilieren.
Selber kompilieren. Aber selbst ist der Kompilierer.
Genau. Sollte man sowieso öfters machen, Software einfach mal selber kompilieren.
Back to Jack.
Aber es ist so anstrengend, weil das Zeug ist auch in Vala geschrieben oder so. Du musst dir erst Vala besorgen und du denkst, what?
Ja.
Ist nicht Vala auch so eine Programmiersprache, die irgendwie auf der JVM läuft oder so? Ist nicht auch sowas?
Mir sagt's nichts.
Vala.
Überfragt mich jetzt gerade auch, aber kann gut sein.
Vala, Programmiersprache. ETH Zürich, na hier, ihr müsst es doch wissen.
Entschuldigung.
Die Vala-Syntax ist stark an C-Sharp und damit auch in Java angelehnt.
Ja, aber wo läuft es? Also, hat es eine eigene VM oder hat es überhaupt eine VM?
Ja, ich guck gerade.
Nee, der Vala-Compiler übersetzt den Vala-Quelltext in C-Quelltext und dann lässt den Rest vom C-Compiler erledigen.
Ah, aha. Kannst du mal sehen.
Was es nicht alles gibt.
Ja, bevor man damit anfängt, kann man dann doch lieber Go machen.
Diese Diskussion fangen wir jetzt, glaube ich, nicht auch noch an.
Nee, wir wollten vor 22 Uhr fertig sein.
Genau, und das schaffen wir noch.
Deswegen müssen wir jetzt einfach schnell Schluss machen und uns nicht in lange Diskussionen verwickeln lassen. Und es war ja eine schöne, schnelle, kurze, spontane Sendung. Und wir gucken mal, wann wir dann das nächste Mal wieder on Tour sind.
Genau, wir versprechen nicht, wie das letzte Mal irgendwie wieder so, ja, nächste Woche gibt es eine Sendung. Und sowohl Makefu als auch Markus konnten dann die Woche drauf natürlich nicht. Darum hat es jetzt wieder zwei Wochen gedauert.
Aber ist doch gut. Mit zwei Wochen passt doch. Ja, ist doch super.
Passt schon, aber die beiden haben halt groß versprochen, ja, so nächste Woche gleich wieder Sendung.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich direkt zurückgerudert hätte.
Das könnte sein.
Genau, deswegen einfach nichts versprechen, da kann man schon nichts halten müssen, sozusagen. Dann wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.